Hey,
hallo,
Bro, was
Tatjana.
Geht?
Hm? Na, wir haben wieder eine Aufnahme für dich und zwar mit Nico Backspin.
Ja, habe ich gesehen, das Foto auf Instagram, ist cool. Kurz, soll ich ihn interviewen oder soll er mich interviewen? Weil er ist ja Musikjournalist und ich bin ja, warte mal, was mache ich noch? Warum hast du angerufen?
Du machst ein Interview mit Nico Backspin, von dir gehört. Er ist das Gesicht des Backspin Magazins.
Ist das Zufall, dass die beiden so heißen?
Ich wollte dich nur darauf hinweisen, er lebt wirklich für Hip-Hop, also er fühlt es wirklich.
Oh, okay, er lebt es. Gut, super. Ich stehe gerade in der Schlange, nicht auf der Schlange wie letztes Mal. Brauchst du irgendwas?
Eine Packung Gallery Boys.
Okay. Ich habe einmal ein Hörspiel oder so, musste ich eine Figur spielen in einem Hörspiel. Und das war ganz zu Beginn von meiner Mini-Karriere und ich war da sehr schlecht drin. Ich kann nicht so gut lesen und deswegen immer in diesen kleinen Räumen und dann musste ich irgendwas vorlesen und ich war so etwas aufgeregt.
Kann ich aber voll verstehen. Ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich, wenn ich Moderation machen musste oder Laudatien halten sollte und mir wurden die vorgeschrieben, dann stresst mich das. Wenn ich dann aber einfach so, ach scheiß drauf, ich mach's
absolut
einfach mal mit eigenen Worten, dann...
Dann geht's viel besser, ja. Ich glaube, ich würde es viel lieber, auch wenn es lang ist, auswendig lernen oder halt irgendwie oder frei von der Hand sprechen, wenn ich grob weiß, worum es geht. Aber dieses teilweise ablesen und teilweise nach oben gucken, das war für mich immer so sehr, oder nicht nach oben gucken, aber so ablesen und reinzufühlen. I don't know.
Deswegen ist bei mir Schule auch an irgendeiner Stelle, hat's nicht funktioniert. Weil ich nicht auswendig lernen und ablesen kann. Das kann ich nicht. Ich bin geborener Selfmade Improvisateur und gib mir Eckpfeiler und dann arbeite ich damit, aber sag mir nicht, dass bitte es genau so aussehen muss und genau die Wortwahl.
Ich kann das sehr gut verstehen, weil es bei mir auch so ein bisschen ähnlich war. Ich dachte immer, es lag bei mir wegen diesem Hin- und Herreisen, also wegen der Sprachbarriere, aber ich glaube, bei mir war es auch so, dass ich habe mal tatsächlich einen Test gemacht, ob ich Legastheniker bin. Weil Legastheniker ist ja, oder? Ist es das Wort dafür?
Ja, genau, Legastheniker.
Legastheniker haben Schwierigkeiten zu schreiben und zu lesen und sowas. Aber ich habe den Test leider so ganz klein bestanden. Das heißt, ich bin einfach nur dumm. Ich hätte mich mehr anstrengen sollen, noch schlechter zu sein, sodass die dann sagen, ja, okay, weißt du was, du kannst nichts dafür.
Hast du mal einen IQ-Test gemacht?
Oh Gott, dafür habe ich so viel Angst. Davor habe ich viel zu viel Angst. Ja. Ein Genie bin ich ja schon, weißt du? Hast du schon mal einen gemacht?
Nee. Also einen halben Mal. Ich glaube, es wurde mal, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube, mein Ego wäre zerstört, wenn ich einmal wissen würde. So. Weil ich sage immer, ich bin ja sozial so intelligent.
Ja.
Aber ich kann mir Sachen nicht merken.
Ich finde auch, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, muss man sich Sachen auch nicht mehr merken.
Wir haben ein iPhone.
Ja.
Warum muss man?
Ja, das ist eine Sache, die ich ganz früh schon, ich glaube, mein Vater war es, mir beigebracht hat. Du musst nicht alles wissen, du musst nur immer jemanden kennen, der es kann. Und so halte ich es schon mein ganzes Leben.
Das ist klug. Mhm. Oder einfach nicht mit vielen Leuten sprechen, generell.
Das ist ja noch wieder was anderes. Also dafür, dass ich einen Job mache, der extrem kommunikativ ist und ich ein extrem neugieriger Mensch bin und sehr, sehr viele Geschichten hören will, bin ich selber immer gar nicht, und das fällt so an meinem Umfeld auch immer auf, gar nicht so der kommunikative Typ über mich und mein Leben eigentlich, weil ich gar nicht so viel darüber rede.
Das ist sehr gut und deswegen bist du hier bei uns eingeladen, bei Nie gehört. Denn genauso wie du sagst, drehen wir mal den Spieß um und hören mal bei dir rein.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, worauf ich mich hier eingelassen habe.
Ja, also, ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Nico Backspin.
Backspin.
Ich sag nochmal, dass du hier bist, Nico Backspin. Sag ich das richtig?
Ja, das Magazin heißt Backspin und das ist dann auch mein Familienname.
Also das muss man, genau, also weil du bist ja Musikjournalist und bestimmt das ist etwas, was die Leute noch nie gehört haben, sondern wahrscheinlich sehr oft gehört haben von Backspin. Das ist ein Musikmagazin, Podcast, Internet, YouTube, alles drum und dran.
Soll ich dir eine kurze Zusammenfassung geben davon, was Backspin ist? Kann ich ziemlich schnell.
Please.
25 Jahre Geburtstag gerade. 1994 als Printmagazin gegründet worden von zwei wunderbaren Menschen namens Frank Petering und Bodo Falk hier in Hamburg. Independent, also alles ohne großen Verlag, sondern einfach im Zimmer und mit Learnings aus anderen Hip-Hop-Magazinen, die es damals gegeben hat, gedacht, okay, wir machen auch eins. Daraus ist 25 Jahre Geschichte geworden. 118 Magazine hat es am Ende insgesamt gegeben. Das letzte Print-Erzeugnis 2016. Das habe ich dann das letzte gemacht. Ich habe die Rechte 2009, glaube ich, war das, übernommen. Bin jetzt seit 10 Jahren der Head of Backspin, der Chef von dem ganzen Bums, habe die Rechte inne. Und bin mit dem Magazin als Printerzeugnis groß geworden, habe über die Jahre dann aber irgendwann in den frühen 2000ern auch, weil ich meinen eigenen journalistischen Weg angefangen habe, erst so Anfang der 2000er, dann auch ziemlich schnell mich quasi um Website, aber auch um Audio-Video bei Backspin gekümmert. Und habe ziemlich schnell Backspin TV übernommen, habe die Website als Chefredakteur übernommen. Und als ich dann die Rechte komplett übernommen habe und der Markt, wie er sich damals dargestellt hat, gezeigt hat, dass Printerzeugnisse und generell Medien es schwer haben, habe ich es versucht neu zu denken und habe dann halt den YouTube-Kanal stark gemacht und über die Jahre, und das machen wir jetzt eigentlich in den letzten 2-3 Jahren noch erst verstärkt, auch Podcasts ein bisschen stärker zu machen, ein bisschen größer zu machen, um damit die Marke so ein bisschen neuzeitfähiger zu machen, als es, glaube ich, klassische geschriebene Texte heutzutage sind.
Ja, klar. Wow, okay, das war eine sehr gute, schöne Zusammenfassung.
Wikipedia-Eintrag geschrieben quasi.
Und wann war der Moment, weil ich frage dich jetzt auch gar nicht, wie dein Nachname, richtiger Nachname ist. Aber
ja, den gebe ich auch nicht so oft preis.
Müller. Und
Schulz.
Schulz. Wann war denn der Moment, wo du dich entschieden hast, diesen Nachnamen zu an dich zu reißen?
Ach, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Gesamt... Ist lustig, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt.
Ja, mein, come on, it's a given. Ja. Weil ich finde es lustig, wenn einer, der jetzt bald Praktikum bei dir anfängt und so nach 3 Monaten sagt, okay, ich heiße jetzt auch so.
Ja, guck mal, da steckt eine Philosophie dahinter. Das ist, und das ist ja das Schöne.
Represent the name.
Ja, genau, das ist so, guck mal, da denken sie normalerweise große Agenturen, sich dafür Dinge einfallen lassen, um eine Marke zu stärken, um sie irgendwie im Netz die Solidarität und die Präsenz zu stärken, für, ja, auch durch die Mitarbeiter, also dass irgendwie eine Identifikation von allen Mitarbeitern mit der Marke ist. Und dann habe ich an irgendeinem, das ist ein paar Jahre her, einfach überlegt, also ich glaube, den Namen habe ich schon immer benutzt, aber ja, ich glaube sogar ziemlich schnell. Mit Instagram und allem drum und dran bin ich halt darauf gekommen, dass ich nicht meinen Privatnamen veröffentlichen möchte, sondern dass ich halt einfach Nico von Backspin bin. Und daraus ist Nico Backspin geworden.
Genau,
und
weil ich habe gerade reingeschrieben, es war bestimmt früher Nico von.
Genau. Und dadurch bin aber ich dann...
Deinen Adelnamen hast du dann verloren.
Genau. Und dann habe ich aber damit angefangen, damit diesen Namen einfach durch die Gegend zu tragen und dann irgendwann das als auch Markennamen zu benutzen und habe dann auch quasi ziemlich früh das Team davon überzeugt, dass wir eine Familie sind. Und das so steht die Philosophie in meiner Agentur, also das Haus, mein ganzer Laden mit meinem ganzen Team, die für mich arbeiten, oder mit mir arbeiten, ist auch da sehr wichtig. Das ist eine sehr familiäre und sehr intime Konstellation, mit wie wir zusammenarbeiten. Und die habe ich eigentlich nur dadurch noch verstärkt, dass jeder auch in seinem öffentlichen Social Media Accounts dann auch den Namen getragen hat, weil er Teil von dieser Familie sein wollte. Mhm. Und das ist genau der Punkt, dass manchmal Praktikanten, wenn ich denen dann quasi, das kann auch nicht jeder einfach so machen, wenn ich denen dann, weil ich gemerkt habe, okay, du identifizierst dich mit dem, was wir hier machen, dann im Praktikum auch schon mal einem Praktikanten gesagt, okay, du darfst jetzt öffentlich deinen Namen auch in Backspin nennen. Das hat 2 Minuten gedauert. Okay. Dann noch, es war während eines Podcasts, das weiß ich noch, Daniel, schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst, hat während des Podcasts noch seinen Namen in Daniel Backspin geändert und das ist seitdem auch fester Teil vom engeren Team.
Bei mir heißt es ja auch Katjana nie gehört, ja, aber das ist meistens einfach, weil sie mich noch nie gehört haben.
Ja, der Name ist, was das angeht, nicht so, es gibt ja auch Varianten so, ich finde auch mit, keine Ahnung, hiphop.de oder so, liebe Grüße an die Kollegen, da kannst du es nicht so geil machen. Aber Backspin funktioniert als Begriff hier auch einfach so schön, weil das so vielschichtig ist.
Ja, und ich finde es auch ein cooler Nachname. Also Backspin ist like just a...
Ist ein schöner Nachname, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir, also ich kann es ja, rein rechtlich habe ich ja alle Grundlagen dafür, ihn mir eintragen zu lassen, einen Pass. Weil es wurde mir auch schon mal ein Flugticket auf Nico Backspin gebucht und das war dann ein bisschen problematisch. Das war dann problematisch, musste umgebucht
werden. Aber ich frage mich, ob das legal ist, ob man das machen kann, ob es, weil es ja eigentlich ein Backspin, ich weiß, du darfst ja hier in Deutschland nicht einfach dein Kind irgendwie Kongeru.
Es gibt schon genug Namen, die durchgegangen sind, wo man sich fragt, warum.
Ja.
Ja, also... Und Backspin ist in dem Fall ja Künstlername oder Nico Backspin ist Künstlername, also könnte ich ihn eintragen lassen. Man muss halt nur Geld damit verdienen. Und
Hab schon mal
gratis also, Essen dafür gekriegt, dass ich was gemacht habe.
Einmal eine Pommes mit Mayo, ja, dürfte man sich dann nochmal gönnen. Und in Hamburg geboren, hier in?
Genau, in Hamburg geboren. Auch noch hier gelebt, dann aber familiäre Dinge eine Zeit lang im Süden von Hamburg gelebt, so ein bisschen, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und dann aber im Prinzip mit Ende der Schulzeit und dann mit Beginn des Berufslebens auch direkt wieder in die Stadt rein und seitdem auch wieder hier.
Ja.
Und das war auch immer meine Basis. Auch ich bin auch das ganze Leben immer in Hamburg gewesen. Also nicht halt von Montags bis Freitags, aber dann von Freitags bis Sonntags und so. Mhm. Und ich bin auch verbunden mit dieser Stadt und werde es immer bleiben.
Und du hattest ja von deinem Team, was du ja auch als Familie beschreibst. Wie viele Leute sind das?
Insgesamt sind wir, schwierig. Also in-house, in dem Büro, das wir haben, sitzen wir, glaube ich, zu 11. So. Und mit den freien Autoren, also ich glaube, eine Weihnachtsfeier, da kommen schon irgendwie 20, 30 Leute am Ende, wenn sie alle da sind.
Und wie, das hat sich dann über die Jahre dann immer größer geworden, auch mit dem Umswitchen zu YouTube.
Ja, da muss man aber zu sagen, es ist nicht, also Backspin ist eine sehr populäre Marke mir, mit der ich arbeite, aber Backspin ist nicht das Tagesgeschäft für 25 Menschen jeden Monat. So, das ist ein Teil unseres Gesamtkonzeptes im Haus.
Right. And so, wie kann man also man kennt ja auch verschiedene Interviews, die du selber gemacht hast im Netz. Eins davon ist ja sehr bekannt geworden. Right? Is it one with Flair?
Ja. Yeah,
ich kenne mich ja, genau.
Glück gehabt.
Genau. Ich wollte gerade Flur sagen. Dass die Leute.
Das heißt, du hast es nicht geguckt.
Ich kenne es, ja. Also es ist ja aber auch ein bisschen älter und
du kennst es auch.
Ja.
Es ist für mich ein sehr interessanter Faktor, weil natürlich, ich bin in einer Hip-Hop-Blase, ich bin Hip-Hop-Journalist. Das ist eine Zeit, wo es ein reines Hip-Hop-Thema gewesen ist. Mhm. Aber es ist schon so, dass dieses Interview dazu geführt hat, dass wirklich jeder und seine Mutter und sein Vater von mir aus auch dieses Interview gesehen hat und damit Flair und Nico. Oder
beziehungsweise auch Zusammenschnitte.
Ja, genau.
Ja auch sehr viel gesehen mit den Wortzahlen und sowas, wie oft.
Es gab in Berlin Clubs, die das, oder Lokale, die das nochmal live gestreamt haben. Mhm. Es gab Kinovorführungen auch wegen diesem Interview. Ich glaube, wir können schon mit Fug und Recht behaupten, dass es wahrscheinlich das größte Hip-Hop-Interview in der Geschichte ist.
Crazy. Isn't that cool? Isn't that like, this is awesome.
Ja, es ist, die Geschichte dahinter ist halt ein bisschen absurd und so. Mhm. Aber ist schon lustig.
Was war denn da, also wahrscheinlich ist dann ja auch das, dieses Interview, aber hast du ich will nicht das Wort crazy sagen, aber so eine verrückte Geschichte mit einem Hip-Hop-Interview, wo du dachtest, oi.
Inwiefern
Eieiei? Ja, ich muss
positiv, negativ, definiere Eieiei.
Also das Eieiei ist eher so, wo man halt im Interview drinsteckt und denkt, okay, Eieieiei.
Ja.
Also da holt er schon ganz schön geht er ganz schön in die Grube oder...
Ich kann dir folgen, ich weiß, was du sagen willst. Also es gibt immer wieder... Ja, das gibt's aber oft. Also schon.
Auch selbst in diesem Interview, wo man sich denkt,
ja, also das Gespräch ist die Königsklasse, was das Ganze angeht, weil ich an irgendeiner Sekunde des Interviews halt einfach gemerkt habe, okay, ich brauche hier nicht diskutieren, ich brauche nicht keinen Dialog versuchen, es klappt nicht.
Genau.
Ich setze mich dahin und lass ihn schreien und dann funktioniert's. Und das Ergebnis ist das, was sich hier dann angeguckt hat. Mhm. Aber dass ich inhaltlich mal mit Gästen nicht übereinstimme oder dass ich mir denke, oh, gerade redest du dich aber auch im Kopf und Kragen. Die Situation gibt es schon oft genug. So, aber da darf man den Job auch nicht missverstehen, finde ich. Weil meiner ist nicht, die Leute zu belehren und zu bekehren, sondern ist die Geschichte zu erzählen zu lassen und sie als ganze Person zu zeigen. Und da gehört das dann manchmal dazu.
Ja, natürlich. Ja. Man macht so ein gutes Gefühl in den Raum, dass die Leute sich ausdrücken können und sagen können, wie ihre Geschichte war und woher das kommt. Das macht ja auch Sinn.
Ja, ich finde, dann gibt es auch manchmal Situationen, wo sich der Gegenüber vielleicht auch nicht so gut ausdrücken kann. Dann ist es mehr so, oh, schade, jetzt versuch's nochmal mit besseren Worten auszudrücken. Oder man redet sich halt wirklich um Kopf und Kragen, weil ich denke, dein Weltbild ist gerade so ein bisschen, oder einfach auch die Einschätzung von dir und deinem Umfeld ist vielleicht ein bisschen verschoben und so. Mhm. Aber hat es in alle Richtungen gegeben.
Hattest du selbst mal Musik gemacht?
Ja. Schöne Grüße an meine Jungs von früher. Ich habe keine Ahnung, mit 14 oder so?
Okay. 13, 15? Ich dachte gerade nur, also, oh Gott, habe ich das irgendwie falsch recherchiert? Und
es nein, ist ganz im Gegenteil. Die ist nur eine schöne Geschichte, die ich immer erzählen kann. Ich habe mit zwei Kollegen, als wir ganz jung waren, haben wir die Crew Kinderzimmerüberraschung gegründet. Und dann hat
Kinderzimmer, wir müssen kurz schauen.
Nicht schön, Kinderüberraschung, nicht Kinderzimmer, Kinderüberraschung.
Aber kein Zimmer, Kinderzimmerüberraschung.
Nee, Kinderüberraschung, aber auch mit A geschrieben und so. Aber weil die dann angefangen haben zu kiffen, habe ich ziemlich schnell auch meine Karriere wieder an den Nagel. Ich habe noch mit einem von beiden auf jeden Fall Kontakt, zum anderen nicht mehr so viel. Eigentlich gar nicht mehr seit vielen, vielen Jahren. Aber nette Jungs, nur weil die gekifft haben und ich nicht, hat sich meine Karriere dann beendet.
Ja, meine Freunde, ich habe das auch so ein ähnliches Problem gehabt mit dem Kiffen und ich habe nämlich auch nicht gekifft und ich hatte dann gar keine Freunde mehr. Das war dann
ja,
etwas dramatisch.
Die ersten habe ich auf dem Spielplatz verloren, weil sie gesoffen und geraucht haben, fand ich kacke. Dann die anderen, die Hip-Hop-Dudes, die einzigen in meinem Umfeld, haben angefangen zu kiffen, fand ich auch kacke. Mhm. Tja, dann saß ich da alleine mit meinen Starter-Caps. Mit mir zusammen
und Heroin genommen. Ne? Das war die einzige Schublade, die noch nicht betreten wurde.
Sneaker. Meine Sucht war Sneaker. Ich habe schon seitdem ich im Prinzip Geld verdienen kann und irgendwie Geld habe und irgendwo in Jobs gehen konnte, habe ich Geld für Sneaker ausgegeben.
Dazu kommen wir gleich kurz. Ich wollte nur fragen, was für Musik habt ihr denn produziert mit Kinderüberraschung?
Nicht für Hip-Hop halt, ne?
Hip-Hop, okay, aber das ist
ja klar, ich bin ja geboren, aber ich bin nicht der Rapper. Ich weiß nicht, ob meine Stimme rapfähig wäre, ob man damit arbeiten kann, aber ich bin nicht so der Typ, der Bock darauf hat.
Ich bin nicht der Typ, der...
Ja, genau ja, das.
Das hat sich schon ja, für meine Ohren ganz gut. Also Sneaker waren's, aha, okay. Mhm. Ich kenne mich auch mit beiden auch nicht so gut aus, aber Sneaker, das zieht sich jetzt auch noch durch, bis jetzt.
Ja, also... Ich bin nicht der Typ, der, keine Ahnung, Rare Release Tokyo Edition, mhm, 25 Paar, $6,500 aus Südvietnam einfliegen lässt. So durchdrehen tue ich nicht. Bei mir sind es eher Jordans. Eine Zeit lang habe ich das auch nicht gemacht, mhm, aber vor den letzten 5, 6, 7 Jahren ging es wieder richtig los.
Und du sammelst
dass es immer Jordans sind.
Oder ziehst du die auch immer alle an? Oder
früher habe ich gesammelt. Früher war ich auch der
Typ. Hast du diese Schuhe noch?
Ja, alle getragen mittlerweile. Ich habe einfach an irgendeinem Punkt, guck mal, Sammler sind so, kaufen, in die Box stellen, eventuell einen benutzen und dann aber auch nicht und so und ganz vorsichtig. Oh. Und der Rest liegt da und alle können sich ganz stolz auf die Schulter klopfen, dass sie ganzen Schuhe haben. Ich habe irgendwann überlegt, dass ich gedacht, nee, irgendwie ist das Bullshit. So, warum? Ich habe sie ja gekauft, weil sie cool sind, also trage ich sie. Und deswegen
rum, also du ziehst sie nicht an, du trägst sie mit.
Ja, genau.
Ich bringe sie mit auf einer Party in der Schachtel.
In so plastikdurchsichtigen Boxen.
Leute, stell ich sie bin immer nicht so ein hin. Langweiliger Sammler, ich bin so ein Edgy-Sammler, der es euch mitbringt.
Ich habe sie immer bei mir. Nee, und dann habe ich einfach angefangen, sie zu tragen. Das führt dazu, guck mal, es gibt so ein geiles Paar, das ist dann die Geschichte, die das ein bisschen beschreibt, wie es bei mir ist. Das, keine Ahnung, so ein Dreier Jordan, Justin Timberlake trägt den im Super Bowl Halftime Show, finde ich total geil, ist in der Nike-App direkt ausverkauft, kriege ich nicht mehr. Gehe ich los, eBay Kleinanzeigen, kaufe den ersten für 300 Euro, denk mir, okay, geil, sehe ihn und eigentlich viel zu schade, um ihn jetzt nicht anzuziehen. Okay, scheiß drauf, ich ziehe ihn an. Am gleichen Abend noch wieder zu eBay Kleinanzeigen den nächsten gekauft, auch wieder für 300 Euro, damit ich ihn in Sicherheit habe. Den kann ich ruhigen Gewissens benutzen, weil ich weiß, ich habe den anderen noch, wenn der hinüber ist.
Okay, das ist crazy. Also Sammler, aber du denkst du darüber nach, dass du irgendwann mal die verkaufst?
Habe ich schon.
Hast du schon?
Ich habe zwischendurch, jetzt mache ich immer mal wieder, jetzt inzwischen habe ich ein bisschen mehr, habe im letzten halben Jahr, glaube ich, bestimmt 100 Paar Schuhe verkauft.
Okay, jetzt machen wir mal den Test. Ja, wenn du dich mit Schuhen so gut auskennst.
Jordans.
Wir machen einfach nur mal, was ist denn personality-wise, wenn du meine Schuhe anguckst? Was sagst du dazu? Sag, was für eine Person ist das?
Ich finde, das ist, also A, fällt mir schon auf, dass du einen ziemlich guten Matchup zwischen Schuhen, Hose und im Prinzip auch Gesamtauftreten von dir hast.
Ja,
du hast dir Gedanken darüber, ja, du hast dir mhm. Gedanken darüber gemacht. Und dieses zarte rosa, lachsfarbene, gibt so ein Gefühl von, dass du eine zartere Person bist, inklusive dem Schuh, der ja auch so eine schmalere Form mhm. macht und so. Das heißt, du bist schon jemand, der in sich so eher als zärter rüberkommen möchte, okay, als massiv.
Okay, gut. Ich dachte, ich wollte nicht Fishing for Compliments machen. Ich dachte, jetzt kommt die absolute... Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht gut aus. Das sind Schuhe von aus dem Deichmann. Und
ja, aber auch die kannst du mit Stolz tragen. Es heißt ja nicht nur, weil ein großer Preis dran steht, dass es irgendwie cool ist. Wichtig ist, dass das, was du da trägst, du dich da gut mit fühlst. Ich bin damit aufgewachsen und bin groß geworden damit, dass der Dreier und der Vierer Jordan released wurde. Und ich bin, was das angeht, auch relativ konservativ wahrscheinlich. Weil die finde ich geil und das war's. Und dann... trage ich die. Es gibt so eine gewisse kleine Range an Sneakern, die finde ich cool, aber komm mir nicht mit irgendwas anderem, nur weil das jetzt gerade in ist.
Jordan, ist das von Michael Jordan?
Ja, genau.
Okay.
Nike Jordan.
Nur für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht wussten.
Ja, sehr gut, sehr gut. Schöne Grüße.
Schönen Gruß da draußen. Auch nochmal an Kinderüberraschung.
Wenn die wüssten.
Du, genau, du beginnst ja auch bald deinen eigenen Podcast, der heißt Was ist Rap für dich?
Genau.
Sehr spannend. Was ist Rap für dich?
Für mich ist es, glaube ich, einfach ein Lebensinhalt und wahrscheinlich auch der Soundtrack meines ganzen Lebens, der mich bis in mein Ende begleiten wird.
Wenn du in einem Auto wärst und du, also das ist etwas Dramatisches, aber das, du kriegst, du wirst einen Autounfall haben und, yeah, I know, this is, just listen out, und das Auto überschleudert sich und die Polizei kommt, das ist so filmisch und es ist ein Lied, was im Radio läuft. Also das heißt, wenn du da liegst und es ist alles schön, es ist und die Polizei und alles kommt, welches Lied würde im Auto laufen?
Ja, ist
so eine Filmszene, weißt du, so wie man sich das vorstellt, wenn
ist es, also, aber es geht mir gut danach, komme ich heil raus aus der Nummer?
No, you're dead. This is the last song of your life.
It was a good day von Ice Cube.
Okay, that's good. Das spielen wir jetzt ein.
Today I didn't even have to use my AK. I gotta say, it was a good day.
Yes. Ja, das ist
eine. Kennst du Ice Cube?
Yes. Ice Cube, ich verwechsel die, es gibt Ice-T und es gibt Ice Cube.
Ice Cube ist der Schauspieler, also der, nee, beide Schauspieler.
Nicht, nämlich, ja, witzige Geschichte, Ice Cube ist der in SVU für Law and Order, oder?
Nee, das ist Ice-T.
Ah, dann habe ich nämlich Ice-T schon mal kennengelernt.
Ja?
Ja, ich saß neben ihm im Trailer. Blöderweise, aber ich weiß nicht, ob es blöderweise war, ich saß neben ihm im Trailer, ich wurde ja geschminkt, ich habe da so 2 Tage Drehtag gehabt, noch in Amerika, und hatte aber an dem Tag einen Pulli, wo drauf stand Run DMC.
Stark.
Ja, das, daran kann ich mich noch erinnern. Aber du warst von Ice Cube.
Ice Cube. NWA.
Oh ja.
Ja?
Wie fandest du den Film?
Straight Outta Compton.
Mhm.
Schön.
Wie fandest du den?
Wie heißt der Film nochmal? Dieser NWA-Film. Ja. Nee, ich mag den sehr gerne. Ich fand den sehr gut. Ich finde auch überhaupt, dass es in den letzten Jahren sehr gute Hip-Hop-Filme gibt, die ein bisschen von dem Vibe transportieren, der mich großgezogen hat. Und der mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Mhm. Und ich habe auch Boys in the Hood geguckt, wo es um Drive-By-Shooting am Ende geht und habe trotzdem nicht losgelaufen, habe Leute versucht abzuknallen.
No, nicht, ja? Nee, das, nicht. Das wäre in den Notizen noch reingeschrieben worden, wenn das noch der Fall wäre. Massenmord? Ne, stimmt
nicht. Nein, genau. Ich finde auch, das ist total wichtig, dass man auch heute, wenn man gerade nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat und mit Rap-Musik, nicht pauschal wegen irgendwelchen Speerspitzen oder irgendwelchen plakativen Dingen, die man sieht, automatisch versucht, eine ganze Kultur und eine ganze Musikszene und ein ganzes Genre damit abzustempeln.
Das absolut nicht, ja. Ich bin ja auch, also ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich ein unfassbar großer Rap-Fan war, auch mehr ein bisschen, wo ich ein bisschen jünger war und auch immer gedacht habe, eigentlich hätte ich so Lust, selbst zu rappen. Dafür fehlt mir halt jegliches Talent und mehr nicht das schnelle, ich habe sogar auch schon mal selbst einen englischen Rap geschrieben. Ich kann schnell reden, nur ich habe immer Angst wegen Rhythmus so ein bisschen, dass ich da aus dem Rhythmus rausfalle.
Ich glaube auch für Rap brauchst du 2 Dinge. Du brauchst Rhythmusgefühl und du brauchst eine Geschichte.
Genau, beides habe ich nicht.
Der Rest kommt von alleine. Ja. Wenn du das nicht hast, okay.
Das stimmt, aber Rhythmusgefühl ist es. Und weil ich mich auch selber gefragt habe, was ist Rap für mich? Und ich war, wie viele auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das warst, ein großer Eminem-Fan.
Ja.
Eher nicht so?
Ich gehöre zu den Leuten, also ich habe, das ist klar, glaube ich, wahrscheinlich der größte Rapper der Neuzeit und wahrscheinlich auch der krasseste wirklich Rapper der Neuzeit. Aber der hat noch nie ein Album gemacht, das mich von A bis Z überzeugt hat. Trotzdem gibt es einzelne Songs.
Also wie Rap God, also das ist schon, ja, man denkt so, wow.
Songs.
Ja, genau. Songs. Nee, du, ich
Rap God ist einfach das, und darf ich das sagen? Unfickbar. Mhm. Das ist absolut grandios, der Song. So. Und auch dieser 8-Mile-Song, der Film und die Freestyles da drin und wir sind ja alle geschrieben. Aber du merkst ihm an, wie krass der hinter allem steht, was er da macht.
Ja. Ich bin auch ein großer, also wahrscheinlich kennst du das Lied, ich bin ein großer Kendrick Lamar-Fan. Bist du? Ja, ich habe den gesehen in Berlin. Und ich war in diesem Golden Circle drin. Also da konnte ich ganz weit nach vorne. Und da gab es eine Minute, wo wir kurz Augenkontakt hatten. Und ich glaube,
er hat
sich in mich verliebt. Also ja. es war schon sehr. Aber was für eine. Also dieser Mensch ist so genial.
Es ist
also
so
allein auf der Bühne. Hast du den gesehen da
Ich hab über die Jahre auf Festivals ihn ziemlich oft gesehen. Mhm. Vor allen Dingen zu der Good Kid, Mad City Zeit, als er damit gekommen ist. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Kerl hat mit dem Album etwas geschafft, was ich da lange nicht mehr erwartet hätte. Mhm. Einfach ein ganzes Genre verändern, einfach eine gesamte Sichtweise auf eine ganze Kultur auch in den USA zu verändern.
Ja.
Ich habe das Gefühl, der hat auch einfach die Menschen wieder ein kleines bisschen wachgerüttelt. Er kommt aus dem tiefsten Ghetto und macht...
Auch wieder Compton.
Ja, genau. Und macht es aber genau andersrum und gibt dir irgendwie so eine klare Perspektive darauf, was nicht cool ist und ist trotzdem cool dabei. Und das für beide Seiten.
Ja.
Und das ist halt also
ein
Masterpiece.
Und auch ein Poet und all das.
Genau.
In einem älteren Song von ihm, finde ich, seine beste Lyric ist "Life ain't shit but a fat vagina".
Ja. Ich mag auch J. Cole zum Beispiel sehr gerne. Das ist auch, ich bleib dabei, dass, wenn es Kendrick Lamar nicht geben würde, J. Cole wahrscheinlich der größte wäre, weil der relativ ähnlich ist. Es gibt ziemlich viele gute Leute da draußen. So,
ja.
Also, das ist das Schöne, es hört auch nicht auf. So, es gibt Leute in meinem Jahrgang, die in den 90ern hängen bleiben, weil sie immer das Gefühl haben, 1998 ist die letzte gute Platte entstanden. Aber es ist Bullshit.
Auch die ganzen neuen, also Tiger und, nicht Tiger, also ich will, Travis Scott und so, die sind ja auch, also da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich halt mich ein bisschen raus, aber das ist immer, also es wird immer noch feiner, noch genauer.
Ja.
Und aber auch gleichzeitig in eine andere Richtung wahrscheinlich dann noch schlechter. Also es wird ja auch schlechte Sachen produziert.
Ja, logisch. Oder? Das macht auch ein bisschen die Masse aus. Aber weißt du, weil du nach dem Podcast gefragt hattest, diese Frage, die ich da gestelle, mit was ist Rap für dich, die ist, finde ich, so banal, aber auch so wichtig, weil sie nämlich erklärt, wie viel Einfluss Rap auf das Leben von Menschen haben kann, die auch gar nichts damit zu tun haben eigentlich. Mhm. Und deswegen gehe ich auf die Reise und treffe mich mit Menschen, die mir erzählen, die in einem ganz anderen Kosmos sind. Ich habe Politiker getroffen, okay, und der mir aber erzählen kann, ja, okay, krass, aber ich bin mit den und den Songs groß geworden. Und auf einmal, du findest vielleicht Politiker scheiße, hörst aber zu und merkst, okay, ich habe aber eine komplett gleiche Hip-Hop-Sozialisierung wie Lars Klingbeil von der SPD. Und auf einmal siehst du den vielleicht mit anderen Augen.
Ja, und der Common Denominator wird ein bisschen größer. Ja. Also, dass man sagt so, ja, okay, da und da sind wir andere Meinungen, aber das verbindet, die Musik
vielleicht
verbindet.
Vielleicht sind es doch Menschen auf einmal so.
Oh mein Gott.
Ja.
Ich, wie vorhin gesagt, ich war großer, also jetzt auch nochmal in den 90er, frühen 90er oder beziehungsweise Anfang 2000er, großer Eminem-Fan. Und das hat mich immer so ein bisschen noch sehr begleitet, weil ich habe in dem Film, geht es ja darum, dass er ja Angst hat
Publikum.
Ja, mit Katjana, wenn ich nicht auf Worte komme. Wo zwei Rapper gegeneinander, Rap Battle. Genau, Rap Battle. Und er traut sich ja nicht und dann macht er den, ich habe immer gesagt, zu meinem Kopf war es immer so, er macht den Eminem. Und zwar beleidigt er sich vorher, dass du ihn nicht mehr beleidigen kannst, weil das war ja dieses große Phänomen, so ich mache mich selber zuerst runter, damit du da blöd dastehst. Und das fand ich, also das war für mich so ein like an Eye-Opener. Also ich hab das auch öfters, wie gesagt, ich mache den Eminem, I'm like, I'm gonna diss myself before you can hurt me.
Ja,
so,
yeah.
Das fand ich, also
es ist sehr interessant, du hast recht, du hast vollkommen recht. Und ich finde, ich von meinem Standpunkt aus habe noch nicht so das, also bin selten in der Situation gewesen, oder glaube ich eigentlich, keine Ahnung, von meinem Wesen her, dass ich das machen musste, aber jetzt, wo du es sagst, ist es genau das und es hat auch genau diesen geilen Effekt, weil ich bin so begeistert davon, wie er dort steht. Wir reden ja von diesem Rap-Battle,
yes,
das finale
genau.
Battle von 8 Mile, wo er erzählt, I'm white, I'm a fucking punk, I do live in a trailer with my mom und so und zählt alles auf, was man gegen ihn machen kann.
Ja, und so, ich krieg Gänsehaut, wenn man davon spricht, weil er hat und damit ist Schachmatt. Der
ja.
hat den fucking Schachmatt.
Weißt du, was ich gemacht habe, als der Film rausgekommen ist? Habe ich irgendwann, ich habe es im Netz gesucht und da hatte irgendeiner die Rap-Battles nur aneinander gecuttet. Und dann war das so ein 10-Minuten-Track und den habe ich mir quasi auf mein Handy raufgespielt, auch schon, und den habe ich jahrelang, ich glaube, ich kann jedes dieser Rap-Battles auswendig.
Boah, geil.
Weil ich, gerade dieser letzte Part, kriege ich auch wieder Gänsehaut, ist einfach, da steckt so viel krasse Energie drin. Und natürlich wissen wir alle, dass es geschrieben ist, aber das Gefühl davon, ihm dabei zuzugucken, wie er dieses Battle auf die Art
gewinnt.
Ja.
Oh, es ist so gut. Es ist so, ach, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin sogar, ich war mal, das habe ich vorhin auch schon mal erzählt, ich war sogar in Detroit.
Ja.
Ich hatte in der Stadt gelebt habe und dann bin ich da zu Besuch. Beziehungsweise, es war mein einziger Alleinurlaub. Und bin hingeflogen, habe mir ein Auto geholt und bin rumgefahren und bin zu der Kirche, also beziehungsweise das ist ein Parkplatz jetzt, aber das war früher ein Museum, nicht Museum, sondern eine Oper.
Ja.
Und da, wo er halt dann in die Szene gemacht hat, wo er halt auf den Autos und alle zusammenkommen, so, ich glaube, da eine der ersten Raps-Battles. Und so unfassbar cool.
Ich würde auch gerne, also da bin ich dann auch ganz normaler Hip-Hop-Nerd, ich würde gerne auch mal da auf der Straße stehen oder in dem Club und so. Ja. Da fühle ich mich dann wieder wie ein kleiner Junge. Weil deswegen bin ich Rap-Fan. Wegen solchen Sachen. Das sind so diese kleinen Dinge, aber genau da werde ich immer wie ein kleiner Junge. Wenn wir das jetzt anmachen würden, dann würde ich hier die ganze Zeit auch Kapuze aufsetzen, Kopf wippen und dann würde ich mitrappen.
Es war auch mein...
And Clarence's parents have a real good marriage.
Es war auch mein... Es ist lustig, aber es ist wirklich so viel, was aufgeht. Jetzt mal, es war mein Gym-Songs, die ich immer so motiviert habe, um irgendwie zu sagen, so, okay, you can do it. Und mein Bruder und ich haben auch, weil das uns so verbunden hat, wir schicken uns halt immer auch wieder so einfach nur so kleine Mini, weißt du, mein Bruder kennt die Texte viel besser als ich, aber das ist like, und auch diese ganzen witzigen Sachen, die er gemacht hat. Weißt du, es war ja das erste richtig Comedy, also es ist ja wirklich sehr viel, diese like, alles, was er mit D12 gemacht hat, ja, ist also like the Blue Pills, und wo er dieser Stimmen nachmacht, also der hat so.
Ja, da verliert er mich so ein kleines bisschen. Ich mochte den Eminem immer dann gerne, wenn er
Real und
ich brauche den, das muss dreckig sein, Kapuze hoch, ich sehe ihn Kopfnicken, er guckt nicht richtig an, hat das Mikrofon, Lose Yourself und so, solche Sachen, da bin ich voll Eminem. So,
really? Aber I like the, ich mochte auch dieses Ganze mit dem, wie gesagt, Blue Pill und Superhero oder Superman.
Nee, ja, cool, aber das ist der Grund, warum du pinke Sneaker trägst.
Ja, stimmt.
Nee, aber...
Hey, das ist noch ein Shoutout zu Eminem. Der Grund, warum ich rosafarbene Schuhe anhab, ist nur wegen dir, Baby.
Ja, genau. Schöne Grüße. Er wird ihn hören.
Der hört, ja. Wir verfolgen uns auch auf Instagram und all das. Wir sind da...
Finde ich gut.
Unterstützen uns da gegenseitig.
Aber auch nachvollziehbar. Finde ich gut. Ja.
Ich guck mal hier rein, weil...
Ich finde das total faszinierend und das normalerweise ist ja mein Job, aber es ist richtig, freut mich richtig mal zu sehen, wie viel Arbeit du dir offensichtlich gemacht hast, um dich auf mich vorzubereiten.
Ja.
Das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise ist das immer meine Arbeit. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, sehr schön. Ja, okay, jetzt,
jetzt
muss ich abliefern. Ja, wir können ja ein bisschen gleich rüberspringen in so ein anderes Thema. Und zwar, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, wir kennen uns ja ein bisschen, wir sind ja schon uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, wegen den Rocket Beans.
Ach ja, genau.
Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du bist so like, nein, nie gehört, nie gesehen. Genau, weil du bist da für die Bundesliga.
Genau.
Und genau, ich bin da öfters mal zu Gast für... Non-Bundesliga-Fragen. Nee, so bei Moin Moins und sowas und diese andere kleine Werwolf-Spiele und so.
Schöne Leute sind das dann, ne? Ich mag das davor gerne.
Ja, wer ist dein Lover? Wer ist dein Lover?
Ey,
wer
das, ist dein Liebling?
Das sind so viele coole.
Ja, ach, ich guck mal, bei mir ist es ja so, ich habe halt Schreck. Ich habe mit den Vieren zu tun immer. Ich habe Etienne, Budi, Simon fast weniger, aber jetzt auch ab und zu mal. Und vor allem Nils, mit denen habe ich viel zu tun. Mhm. Und mit Anja, die da ja die Planung macht. Das ist so meine Leute, mit denen ich da zu tun habe. Und
ja, die coolsten, die sind auch meine Leute. Ja,
ja, genau. Und aber eigentlich mit jedem, mit dem ich da zu tun habe, Marc, der da die Redaktion jetzt macht. Ich habe da Gunnar kennengelernt, der früher die Bundesliga-Redaktion gemacht hat, mit dem ich jetzt seit 2 Jahren bei Steuerung F, NDR.
Ich weiß nämlich, ihr habt nämlich eine Dokumentation über Schuhe gemacht, daher.
Über eine Sneaker, genau. Und Gunnar ist einfach einer der besten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Und es passt auch nur gut, dass er da mit im Kosmos war.
Ja.
Aber alle anderen auch. Ich war jetzt gerade auf der Gamescom und habe mit den Vier. Mhm. Das sind auch so Dinge, die bleiben, glaube ich, für längere Zeit in meiner Erinnerung. Ich bin mit allen Vieren in einem Zugabteil gefahren. Mhm. Es gab genau 5 Sitzplätze. 4 große Bohnen und ich. Und wir haben, also es war traumhaft zu sehen, A, die Studien untereinander, B, Dialoge, dann aber auch der intensive Austausch über Themen, so auch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene, vielleicht mal ein bisschen intensiver über auch Grundsätzliches und Strukturelles und so. Unheimlich spannend. Die sind für mich bisher immer eine Blaupause gewesen. So wie die das machen, so finde ich, muss man ein junges, urbanes Fernsehen machen.
Blaupause? Entschuldigung, das...
Like a role model for...
Role model. Yeah. Okay. Die blaue Pause.
Ja, also Blueprint.
Blueprint. Oh, okay, ja.
It's a Blueprint.
Okay. Ja. Geht mir auch so. Also beziehungsweise ich finde die Jungs super toll, gerade Etienne und so.
Etienne, das muss man auch mal sagen. Etienne wirkt immer so wie der Motzki da draußen, aber das ist so ein verdammt guter Kerl. Und ja. Das ist einfach herzensgut. Ich mag den unheimlich gerne. Und deswegen, guck mal, ich bin auch da hingekommen und das ist ein Gaming-Sender und ich freue mich jedes Mal darüber, dass ich da für Fußball mich hinbegeben kann. Und ja, es klingt immer so bescheuert, wenn man diese Sätze sagt, aber mein Terminkalender ist wirklich arschvoll. Und ich
bin, warte mal, vielleicht kann man das unterscheiden, wenn man es anders sagt, wenn man es
ja.
In der Höhe, ich weiß nicht, nee, es hört sich nicht doof an.
Nee, aber guck mal, sagen wir so, ich habe wirklich viel im Kalender stehen und es ist wirklich, also ich bin sehr, sehr viel unterwegs und ich muss auch immer sehr viel hin und her schieben, aber ich versuche es immer hinzukriegen, dass in meinem Kalender montags 17 Uhr Bundesliga in Hamburg steht. Und das heißt, es passiert schon, dass ich einfach mal Jobs auch verschiebe oder absage oder so, weil ich ganz gerne möchte, dass ich am montags um 17 Uhr bei Bundesliga sitze. Ja, weil es mir einfach, das ist viel, viel wichtiger als auch irgendwas, keine Ahnung, da geht es dann nicht um Geld, da geht es einfach um die Jungs.
Da kann es auch nicht um Geld gehen. Nein, Quatsch. Aber
ach, kriegst du, nee, nicht so?
Doch, die fliegen mich ja raus immer. Mhm. Ich komme ja eigentlich, die sind
nach Detroit.
Super. Von Detroit aus nehmen sie mich für ein Werwolf-Spiel. Ein High-End-Classy-Food und sowas.
Finde ich gut. Catering ist großartig da, finde ich. Vor allem der Koch, den ich immer kriege.
Also das heißt, du warst jetzt bis gestern oder bist du gestern wieder zurückgekommen oder heute Morgen aus Köln?
Ja, genau. Ich bin Montag hingefahren, nur auch wieder der Quatsch, nur für Bundesliga bin ich nur zur Gamescom gefahren, weil wir da aufgenommen haben und haben mir dann den zweiten Tag genommen und habe ein bisschen mich umgeguckt, habe ein paar Leute getroffen.
Ja,
ein
sehr cool.
Meetings etc. bla bla und bin gestern wieder nach Hause gefahren.
Also ich kenne mich ja mit Rap so solala-mäßig aus, aber mit Fußball noch weniger. und bei mir stellt sich die Frage...
Es ist so schön, dass ich da bei dir sitze und du, ja, mach.
Nee, deswegen, es heißt ja eigentlich Katjana nie gehört,
ja.
Weil ich es einfach noch nie gehört habe.
Die dann bin ich der beste Partner.
Ja. Nein, für mich ist die Frage, worüber redet man? Einmal jede Woche, einen Montag.
Das Schöne an Fußball ist...
Und was, wenn die nicht spielen?
Ja, dann machen wir auch keine Sendung.
Ah, das macht
aber
Sinn.
Glaub mir.
aber
glaub mir.
Wir müssen unbedingt, brauchen eine Folge. Nico,
ja,
wir
klar.
Haben kein Spiel. Dann denken wir uns was aus. Die Leute merken das sowieso nicht.
Nein.
Nico,
nein.
Der Ball, es war hin und her geschoben.
Ey, darum geht's nicht. Ich hab im Vorfeld der Saison für Bundesliga eine zweistündige Sondersendung über Werder Bremen gemacht. Da haben wir zu viert drum gesessen und es gab kein Spiel und es gab auch kaum Transfers, über die man reden konnte. Aber du kannst einfach, könnte mich mit dir jetzt 5 Stunden lang über Werder Bremen unterhalten. Das ist kein Tipp. Das ist die wichtigste Lebenssache der Welt. Ich sage sehr oft den Satz, ich habe von Fußball mehr Ahnung als von Hip-Hop. Ich habe früher diese Sonderhefte durchgeguckt. Ich konnte dir sagen, der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart, Name so und so, hat so und so viele Ligaspiele gemacht, kommt von den 4 Vereinen, er hat so und so viele Tore geschossen und ist so groß und was weiß ich alles. Ich wusste das alles. Und das habe ich dann irgendwann natürlich gelassen, weil ich irgendwann nicht mehr Zeit hatte, diese Hefte zu studieren.
Ja.
Aber das bleibt drin. Und dann kannst du, wenn du dann die Chance hast, in so einem Format mit so 4 anderen und den Tobi Escher dürfen wir nicht vergessen, einfach ein krasser Nerd und ein Experte im Fußball, sondergleichen. Der hat mir Fußball nochmal anders gezeigt. Wenn ich die Chance habe, mit denen jede Woche über Fußball zu reden, dann brauchst du manchmal auch keine Ergebnisse.
Ich glaube, du könntest einen zweiten Podcast aufmachen, der heißt nicht, was ist Rap für dich, sondern was ist Fußball für dich?
Ja.
Das könnte man auch machen.
Ja, ich glaube auch. Nach Staffel 6 werden wir dann noch...
Den Transfer machen.
Ja, Transfer. Oder wir machen einfach noch 9. Mal gucken. Je nachdem, wenn der erste einfach zu groß geworden ist, dass wir nicht mehr weiterkommen.
Das glaube ich. Ich glaube, das wird stattfinden, wenn du mich einlädst als eine der Gäste, weil ich habe ja jetzt, das war ja sozusagen
mein Casting.
Eher Rap, würde ich sagen. Okay. Zu Fußball ist so. Und das ist ja interessant, dass du so viel über Hip-Hop und dass sich das so groß interessiert und dann auch der Fußball.
Ja.
Blöde Frage, kann man das irgendwie verbinden?
Ja.
Macht ihr sowas in der Art bei Backspin? Oder?
Ich hab in den letzten Jahren gemerkt, dass, also früher war es so, Hip-Hop ist da, Fußball ist da, keine Ahnung, Gaming ist da und das hat alles nicht so viel miteinander zu tun. Aber dadurch, dass sich das von den Generationen her verändert hat und von den Typen dahinter, hast du auch gemerkt, dass der Rap-Fan halt auch einfach zockt. Mhm. Und dass der Fußballspieler auch Rap hört. Und dass der Rapper halt auch Fußballfan ist. Und der auch wiederum gerne zockt und so. Und so verbinden wir schon ein paar Jahre länger immer mal wieder die Welten miteinander. Ich selber, und das ist dann immer so der Split, du redest auf der einen Seite vom Backspin, vom Hip-Hop-Magazin, auf der anderen Seite reden wir von Nico Backspin. Mittlerweile bin ja auch nicht mehr ein reiner Musikjournalist. Es ist schwer zu definieren, was ich eigentlich genau bin. Das ist dann auch mal schwer, wenn ich das muss. Aber ich mache halt in vielen Bereichen etwas. Am Ende bin ich Journalist und führe zum Beispiel auch ein Gespräch mit Scott Mustafi von Arsenal London. Fußballspieler, Premier League, weil der Rap-Fan ist. Mache es für ein anderes Format. Oder spiele mit Rappern FIFA. Spielen wir an der Konsole und spielen FIFA-Turniere. Das machen wir seit, glaube ich, 5 Jahren oder so. Spielen wir FIFA-Turniere aus. Es gibt so viele schöne Verbindungsmöglichkeiten, weil es am Ende auch zu jeder Privatperson einfach gehört, dass man mehr ist als nur Fußballer, Rapper, Journalist oder Gamer.
Ja. Ja. Ja, nee, ich fand, was du gerade gesagt hast, mit, dass man Schwierigkeiten hat, heutzutage auch ganz klar einen definierten Job anzugeben. Weil, wie du gesagt hast, du bist Musikjournalist, aber da kommt noch so viel dazu und auch die Interessen. Und das ist ja auch, dass man mehrere Interessen hat und die auch zu einer Art Beruf machen kann. Also wie
Ich hab in meinem Instagram-Profil mal versucht, das auf den Punkt zu
bringen. Ich habe das gelesen und ich fand das so lustig, weil ich da gemerkt habe, okay, zuerst dachte ich, du schreibst in der ersten Person und dann am Ende dritte Person. Aber ich lese mal vor, zudem, also du hast ja schon sehr viele Follower, aber hier Nico Backspin on Instagram, I follow him, it's interesting and it's fun. Here we go. He is head of Backspin, hip-hop, journalist, reporter, moderator, host, Fotograf, Medienmacher, Fußballer-Fan, Fußballfan und er zockt gerne. I like that. Und er zockt gerne.
Genau.
Alles Backspin, Nico knows. Ja,
genau. Das erklärt so ein kleines bisschen, aber es ist halt schwierig, weil du bist ja normalerweise gewohnt, keine Ahnung, der Musiker macht Musik.
Genau, ja.
Und der Gamer gamet. So, gamed. Gamed der? Spielt.
Ja, gamed. Der Gamer.
Gamed.
Hat keinen Sex, nein.
Ja, genau. Und ich bin aber viel zu neugierig und ich habe auch viel zu viele Interessen und mag auch viel zu gerne Leute treffen und mit Leuten Dinge machen. So. A, bin ich neugierig, das ist die journalistische Art, wie Geschichten mir erzählen lassen. Auf der anderen Seite finde ich es aber viel, viel zu spannend, auch mit Persönlichkeiten, die sonst nicht so zusammenkommen, Dinge zu machen, die vielleicht nicht üblich sind. So.
Ja, ich finde das auch, dieses, was du gerade gesagt hast, interessant, dass man jemanden interviewt, eigentlich nicht dafür, wofür man denkt, er wird interviewt. Wie der Politiker, genau. Wo du sagst, wir reden jetzt nicht über die Koalition. Ich wollte nicht politisch werden. Wie heißt das?
Koalition.
Das ist ein schwieriges Wort.
Ist auch eine schwierige Koalition.
Koalition. Ja. Genau, es ist eine schwierige Koalition. Sondern über den Musikgeschmack und über die Entwicklung von Hip-Hop und sowas. Und ja. Ich habe einmal einen jungen Mann gedatet, der war Hip-Hop, war Rapper.
Okay.
Ja, und ja.
Verlieb dich nie in einen Rapper.
That's what they told me, ja. Meine Oma, immer wieder, verlieb dich keinen Tag in einen Rapper. Tatsächlich muss ich leider an der Stelle auch wirklich klischeehaft erzählen. Er wohnte in Inglewood, ich habe ihm $400 gegeben, um nicht in den Knast zu kommen. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. So, I fell right into that.
Ja. Aber es ist eine schöne Geschichte.
Es ist eine schöne Geschichte, das habe ich auch gedacht. Die Geschichte kann mir keiner wegnehmen. Ja. Und $400, aber ja. Die Geschichte ist schon mal.
Dafür konntest du in Inglewood ein bisschen abhängen.
Ich war in Inglewood und war sogar in einem Motel im Inglewood. Und hab da, ja, das war schon ein bisschen sketchy.
Ja.
Das war wirklich sketchy.
Glaube ich.
Aber wie gesagt, Geschichten und Genitalherpes. Ja.
Mit den Jungs an der Einfahrt, die ganze Zeit böse gucken.
Ja, und
hey, white girl, what are you doing here?
What are you doing here? Ja, das war wirklich. Aber ich hatte dann auch gleichzeitig, jetzt packe ich mit meinen Geschichten aus, aber das kommt so raus. Mein engster, coolster Freund, der wohnte auch in Inglewood in einem Trailer. Stark. Aber er war ganz anderer, war ganz klein, weiß und frühere orthodoxe Jude.
Also wusstest du, dass es in Südafrika Slums für Weiße gibt, die in Trailerparks leben, weil sie von der Gesellschaft vergessen sind?
Nee.
Das Ganze habe ich meine Reportage irgendwo bei Arte drüber gesehen. Es gibt so eine, es gibt in dieser ganzen Apartheidsgeschichte und dem Wandel, in dem sich das Land befindet, gibt es offensichtlich auch Communities von Weißen, die auch von der Gesellschaft verloren sind, die sich in
Slums
zusammenführen, wo auch obdachlos sind, und das sind halt alles Weiße. Und dann sind da
In Afrika.
Das ist ein bisschen absurd. Es ist eine sehr gute und sehr interessante Reportage gewesen. Muss man sich mal gucken. Ich glaube, bei Netflix gibt es die irgendwo.
Ah, die ist jetzt auch, okay, ich dachte...
Irgendwer, ich glaube, das ist dieser Reggie Watts oder so?
Yes.
Ja, ich glaube, der ist dahin, der ist nach Südafrika und hat die Party besucht. Ah. Ist nach Südafrika gefahren, ist nach Sibirien gefahren und hat die Model Scouts in hintersten Sibirien besucht. Der ist zu den Russen nach Moskau und hat sich mit Nazis getroffen.
Oh.
Ist zu so einem Doktor gefahren, auch im Slum in Südafrika hat so einen Krankenwagen, also so eine Notaufnahme begleitet. Ja. So, und da eben auch diese White Slum Folge.
Okay, Reggie Watt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist.
Ich kann es kurz rausfinden, dann kann ich es dir sagen, aber ich weiß es gar
nicht. Nico Müller, ich freue mich, dass... Backspin! Woo! Nee, thank you very much for coming. Es war mir eine große Ehre.
Pleasure.
Genau, und wir werden gleich dann... das weiß die Redaktion auch, ich habe wenig Freunde. Und da haben sie mir ein kleines Freudenbuch gegeben und da steht meine Freunde und da kannst du ein bisschen was reinschreiben. Und das, was er da reinschreibt, was der Nico gleich hier reinschreibt, das könnt ihr dann bei Instagram sehen. Also könnt ihr mal reingucken. Und vielleicht kannst du mich taggen und deine ganze Freunde einladen, nie gehört Fans zu werden. Das ist vertraglich auch so festgelegt worden.
Ja. Ich war doch, wenn du wüsstest, was mein Briefing war. Holla, die Waldfee. Sei nett,
ja, das ist auch.
Genau.
Wenn ich weine, einfach ignorieren. Haben die dir das auch gesagt? Ich weine sehr oft in diesem Podcast.
Ja? Warum hast du jetzt nicht geweint?
I just hold so much in. Ich habe nicht geweint, weil das ja der freudigste Tag meines Lebens ist.
Hier mit dir, mein Podcast. Aber dann hättest du allerdings vor Freude, das stimmt nicht, weil dann hättest du vor Freude weinen können.
Ja.
Reicht
es dir nur, wenn ich jetzt weine?
Ja, war doch nur Durchschnitt dann. Nee, jetzt kommt es ja nicht mehr von Herzen.
Ja, stimmt.
Ich gehe jetzt. Ich fülle dieses Buch aus und dann gehe ich.
Okay, wir winken noch einmal. Nico, tausend Dank, dass du da warst. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.